Das zweite Buch Mose mit einer anschließenden Betrachtung von John Nelson Darby. Kapitel 1 bis 4. Kapitel 1. Und dies sind die Namen der Söhne Israels, die nach Ägypten kamen. Mit Jakob kamen sie, ein jeder mit seinem Hause. Ruben, Simeon, Levi und Juda, Issachar, Sebulon und Benjamin, Dan und Naphtali, Gad und Ascher. Und es waren aller Seelen, die aus den Lenden Jakobs hervorgegangen waren, 70 Seelen. Und Josef war in Ägypten. Und Josef starb und alle seine Brüder und dasselbige ganze Geschlecht. Und die Kinder Israel waren fruchtbar und wimmelten und mehrten sich und wurden sehr, sehr stark. Und das Land wurde voll von ihnen. Da stand ein neuer König über Ägypten auf, der Josef nicht kannte. Und er sprach zu seinem Volke: Siehe, das Volk der Kinder Israel ist zahlreicher und stärker als wir. Wohlan, lasst uns klug gegen dasselbe handeln, dass es sich nicht mehre und es nicht geschehe, wenn Krieg eintritt, dass es sich auch zu unseren Feinden schlage und wider uns streite und aus dem Lande hinaufziehe. Und sie setzten Fronvögte über dasselbe, um es mit ihren Lastarbeiten zu drücken, und es baute dem Pharao Vorratsstädte, Pithon und Raimses. Aber so wie sie es drückten, also mehrte es sich, und also breitete es sich aus, und es graute ihnen vor den Kindern Israel. Und die Ägypter hielten die Kinder Israel mit Härte zum Dienst an. Und sie machten ihnen das Leben bitter durch den harten Dienst, in Lehm und in Ziegeln, und durch allerlei Dienst auf dem Felde, neben all ihrem Dienst, zu welchem sie sie anhielten mit Härte. Und der König von Ägypten sprach zu den hebräischen Hebammen, von denen der Name der einen Schifra und der Name der anderen Pua war, und sagte: Wenn ihr den Hebräerinnen bei der Geburt helfet und wenn ihr sie auf dem Geburtsstuhl sehet, wenn es ein Sohn ist, so tötet ihn, und wenn eine Tochter, so mag sie leben. Aber die Hebammen fürchteten Gott und taten nicht, wie der König von Ägypten zu ihnen gesagt hatte, und erhielten die Knäblein am Leben. Und der König von Ägypten rief die Hebammen und sprach zu ihnen: Warum habt ihr dieses getan und die Knäblein am Leben erhalten? Und die Hebammen sprachen zum Pharao: Weil die hebräischen Weiber nicht sind wie die ägyptischen, denn sie sind kräftig. Ehe die Hebamme zu ihnen kommt, haben sie geboren. Und Gott tat den Hebammen Gutes, und das Volk mehrte sich und wurde sehr stark. Und es geschah, weil die Hebammen Gott fürchteten, so machte er ihnen Häuser. Da gebot der Pharao all seinem Volke und sprach: Jeden Sohn, der geboren wird, sollt ihr in den Strom werfen, jede Tochter aber sollt ihr leben lassen. Kapitel 2. Und ein Mann vom Hause Levi ging hin und nahm eine Tochter Levis, und das Weib ward schwanger und gebar einen Sohn. Und sie sah, dass er schön war, und verbarg ihn 3 Monate. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästlein von Schilfrohr und verpichte es mit Erdharz und mit Pech und legte das Kindle darein und legte es in das Schilf am Ufer des Stromes. Und seine Schwester stellte sich von Ferne, um zu erfahren, was ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab und nahm den Strome zu baden, und ihre Mägde gingen an der Seite des Stromes. Und sie sah das Kästlein mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und sie öffnete es und sah das Kind, und siehe, der Knabe weinte. Und es erbarmte sie seiner, und sie sprach: Von den Kindern der Hebräer ist dieses. Und seine Schwester sprach zu der Tochter des Pharao: Soll ich hingehen und dir ein säugendes Weib von den Hebräerinnen rufen, dass sie dir das Kind säuge? Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Gehe hin. Da ging die Jungfrau hin und rief des Kindes Mutter. Und die Tochter des Pharao sprach zu ihr: Nimm dieses Kind mit und säuge es mir, und ich werde dir deinen Lohn geben. Und das Weib nahm das Kind und zeugte es. Und als das Kind groß wurde, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohne. Und sie gab ihm den Namen Mose und sprach, denn aus dem Wasser habe ich ihn gezogen. Und es geschah, in selbigen Tagen, als Mose groß geworden war, da ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihren Lastarbeiten zu. Und er sah einen ägyptischen Mann, der einen hebräischen Mann von seinen Brüdern schlug. Er wandte sich dahin und dorthin, und als er sah, dass kein Mensch da war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sande. Und er ging am zweiten Tage aus, und siehe, zwei hebräische Männer zankten sich. Da sprach er zu dem Schuldigen, »Warum schlägst du deinen Nächsten?« Und er sprach, »Wer hat dich zum Obersten und Richter über uns gesetzt? Gedenkst du mich zu töten, wie du den Ägypter getötet hast?« Da fürchtete sich Mose und sprach, »Fürwahr, die Sache ist kund geworden.« Und der Pharao hörte diese Sache und suchte Mose zu töten. Und Mose floh vor dem Pharao und weilte im Lande Midian. Und er aß, saß an einem Brunnen. Und der Priester von Midian hatte sieben Töchter, und sie kamen und schöpften und füllten die Tränkrinnen, um die Herde ihres Vaters zu tränken. Und die Hirten kamen und trieben sie hinweg. Da stand Mose auf und half ihnen und tränkte ihre Herde. Und sie kamen zu Reguel, ihrem Vater, und er sprach, »Warum seid ihr heute so bald gekommen?« Und sie sprachen, »Ein ägyptischer Mann hat uns aus der Hand der Hirten errettet und hat auch sogar für uns geschöpft und die Herde getränkt.« Da sprach er zu seinen Töchtern, »Und wo ist er? Warum? Habt ihr den Mann zurückgelassen? Rufet ihn, dass er mit uns esse.« Und Mose willigte ein, bei dem Manne zu bleiben. Und er gab Mose Zippora, seine Tochter. Und sie gebar einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Gersom, denn er sprach, »Ein Fremdling bin ich geworden in fremden Lande.« Und es geschah, während jener vielen Tage, da starb der König von Ägypten, und die Kinder Israel seufzten wegen des Dienstes und schrien, und ihr Geschrei wegen des Dienstes stieg hinauf zu Gott. Und Gott hörte ihr Wehklagen, und Gott gedachte seines Bundes mit Abraham, mit Isaak und mit Jakob. Und Gott sah die Kinder Israel, und Gott nahm Kenntnis von ihnen. Kapitel 3. Und Mose weidete die Herde Jephros, seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Und er trieb die Herde hinter die Wüste und kam an den Berge Gottes, an den Horeb. Da erschien ihm der Engel Jehovas in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusche, und er sah und siehe. Der Dornbusch brannte im Feuer, und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sprach, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Und als Jehova sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihn mitten aus dem Dornbusche zu und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, nahe nicht hierher. Ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen. Denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verbarg Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und Jehova sprach, gesehen habe ich das Elend meines Volkes, das in Ägypten ist, und sein Geschrei wegen seiner Treiber habe ich gehört. Denn ich kenne seine Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um es aus der Hand der Ägypter zu erretten und es aus diesem Lande hinaufzuführen in ein gutes und geräumiges Land, in ein Land, das von Milch und Honig fließt, an den Ort der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und nun siehe, das Geschrei der Kinder Israel ist vor mich gekommen, und ich habe auch den Druck gesehen, womit die Ägypter sie drücken. Und nun gehe hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, dass du mein Volk, die Kinder Israel, aus Ägypten herausführest. Mose sprach zu Gott: Wer bin ich, dass ich zu dem Pharao gehen und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Und er sprach: Weil ich mit dir sein werde, und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berge Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden: Welches ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose: Ich bin, der ich bin. Und er sprach: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose: Also sollst du zu den Kindern Israel sagen: Jehova, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name in Ewigkeit, und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Gehe hin und versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen: Jehova, der Gott eurer Väter, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und hat gesagt: Angesehen habe ich euch und was euch in Ägypten geschehen ist. Und ich habe gesagt: Ich will euch aus dem Elend Ägyptens heraufführen in das Land der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter, in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und sie werden auf deine Stimme hören, und du sollst hineingehen, du und die Ältesten Israels, zu dem Könige von Ägypten, und ihr sollt zu ihm sagen: Jehova, der Gott der Hebräer, ist uns begegnet. Und nun lass uns noch 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, dass wir Jehova, unserem Gott, opfern. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Und ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde, und danach wird er euch ziehen lassen. Und ich werde diesem Volke Gnade geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr ausziehet, sollt ihr nicht leer ausziehen. Und es soll jedes Weib von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Geräte und goldene Geräte und Kleider fordern. Und ihr sollt sie auf eure Söhne und auf eure Töchter legen und die Ägypter berauben. 4. Und Mose antwortete und sprach: Aber siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen: Jehova ist dir nicht erschienen. Da sprach Jehova zu ihm: Was ist das in deiner Hand? Und er sprach: Ein Stab. Und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde, und er wurde zur Schlange, und Mose floh vor ihr. Und Jehova sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanze. Und er streckte seine Hand aus und ergriff sie, und sie wurde zum Stabe in seiner Hand, auf dass sie glaubten, dass Jehova dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Jehova sprach weiter zu ihm: Stecke doch deine Hand aus in deinen Busen. Und er steckte seine Hand aus in seinen Busen, und er zog sie heraus, und siehe, seine Hand war aussätzig wie Schnee. Und er sprach: Tue deine Hand wieder in deinen Busen. Und er tat seine Hand wieder in seinen Busen, und er zog sie aus seinem Busen heraus, und siehe, sie war wieder wie sein Fleisch. Und es wird geschehen, wenn sie dir nicht glauben und nicht auf die Stimme des ersten Zeichens hören, so werden sie der Stimme des anderen Zeichens glauben. Und es wird geschehen, wenn sie selbst von diesen 2 Zeichen nicht glauben und nicht auf deine Stimme hören, so sollst du von dem Wasser des Stromes nehmen und es auf das Trockene gießen. Und das Wasser, das du aus dem Strome nehmen wirst, es wird zu Blut werden auf dem Trockenen. Und Mose sprach zu Jehova: Ach Herr, ich bin kein Mann der Rede, weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knechte redest, denn ich bin schwer von Mund und schwer von Zunge. Da sprach Jehova zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht, oder wer macht stumm oder taub, oder sehend oder blind? Nicht ich, Jehova? Und gehe hin, und ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du reden sollst. Und er sprach: Ach Herr, sende doch, durch wen du senden willst. Da entbrannte der Zorn Jehovas wider Mose, und er sprach: Ist nicht Aaron, der Levit, dein Bruder? Ich weiß, dass er reden kann, und siehe, er geht auch aus, dir entgegen, und sieht er dich, so wird er sich freuen in seinem Herzen. Und du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen, und ich will mit deinem Munde und mit seinem Munde sein, und will euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volke reden, und es wird geschehen, er wird dir zum Munde sein, und du wirst ihn zum Gott sein. Und diesen Stab sollst du in deine Hand nehmen, mit welchem du die Zeichen tun sollst. Und Mose ging hin und kehrte zu Jethro, seinem Schwiegervater, zurück und sprach zu ihm: Lass mich doch gehen und zu meinen Brüdern zurückkehren, die in Ägypten sind, dass ich sehe, ob sie noch leben. Und Jethro sprach zu Mose: Gehe hin in Frieden. Und Jehova sprach zu Mose in Midian: Gehe hin, kehre nach Ägypten zurück, denn alle die Männer sind gestorben, die nach deinem Leben trachteten. Und Mose nahm sein Weib und seine Söhne und ließ sie auf Eseln reiten und kehrte in das Land Ägypten zurück. Und Mose nahm den Stab Gottes in seine Hand. Und Jehova sprach zu Mose: Wenn du hinziehst, um nach Ägypten zurückzukehren, so sieh zu, dass du alle die Wunder, die dich in deine Hand gelegt habe, vor dem Pharao tuest. Und ich will sein Herz verhärten, so dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zu dem Pharao sagen: So spricht Jehova: Mein Sohn, mein Erstgeborener, ist Israel. Und ich sage zu dir: Lass meinen Sohn ziehen, dass er mir diene. Und weigerst du dich, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen Sohn, deinen Erstgeborenen, töten. Und es geschah auf dem Wege in der Herberge, da fiel Jehova ihn an und suchte ihn zu töten. Da nahm Zippora einen scharfen Stein und schnitt die Vorhaut ihres Sohnes ab und warf sie an seine Füße und sprach: Fürwahr, du bist mir ein Blutbräutigam. Da ließ er von ihm ab. Damals sprach sie: Blutbräutigam, der Beschneidigung wegen. Und Jehova sprach zu Aaron: Gehe hin, Mose entgegen in die Wüste. Und er ging hin und traf ihn am Berge Gottes und küsste ihn. Und Mose berichtete dem Aaron alle Worte Jehovas, der ihn gesandt, und alle die Zeichen, die er ihm geboten hatte. Und Mose und Aaron gingen hin, und sie versammelten alle Ältesten der Kinder Israel. Und Aaron redete alle die Worte, welche Jehova zu Mose geredet hatte, und er tat die Zeichen vor den Augen des Volkes. Und das Volk glaubte, und als sie hörten, dass Jehova die Kinder Israel heimgesucht und dass er ihr Elend gesehen habe, da neigten sie sich und beteten an. Als allgemeinen und charakteristischen Gegenstand haben wir im zweiten Buch Mose die Errettung und Befreiung des Volkes Gottes und dessen Aufrichtung als ein Volk vor ihm, ob unter dem Gesetz oder unter der Regierung Gottes in Langmut. Vor einem Gott, der, nachdem er sie so zu sich geführt hatte, für sein treuloses Volk sorgte. Allerdings durften sie nicht in seine Gegenwart treten, sondern er bereitete ihnen einen Weg, sich ihm in einer gewissen Entfernung zu nähern, obwohl sie versagt hatten. Der Vorrang war aber nicht zerrissen. Gott trat nicht zu ihnen hervor, noch konnten sie zu Gott hineingehen. Dies ist von der allergrößten Wichtigkeit und charakteristisch für den Unterschied gegenüber dem Christentum. Gott trat in Christo in Liebe in die Mitte der sündigen Menschen, und der Mensch ist in Gerechtigkeit zu Gott hineingegangen, und dazu ist der Vorhang von oben bis unten zerrissen. Das Gesetz forderte vom Menschen das, was er als ein Kind Adams sein sollte. Das Leben wurde als eine Folge des Haltens des Gesetzes hingestellt, und es gab einen Fluch für ihn, wenn es nicht gehalten wurde. Zuerst hatte die Beziehung Gottes zu seinem Volke in der Gnade bestanden. Das blieb aber nicht so, und das Volk hat dies nie mit Einsicht erfasst, noch begriff es die Gnade, so wie solche, die sie als Sünder notwendig brauchten. Lasst uns den Lauf dieser göttlichen Unterweisungen betrachten. Erst haben wir die geschichtlichen Umstände, die sich auf die Gefangenschaft Israels beziehen, die Verfolgungen, die dieses Volk ertragen musste, und die Oberaufsicht der Vorsehung Gottes, die auf den Glauben der Eltern des Kindleins Mose antwortete und auf diese Weise die Ratschlüsse seiner Gnade ausführte, die nicht nur das Leben des Knabens bewahrte, sondern ihn in eine hohe Stellung am Hofe des Pharao versetzte. Das, was auf Erden getan wird, tut er selbst. Er bereitet alles im Voraus, wenn für den Menschen noch nichts zu sehen ist. Obwohl aber die Vorsehung dem Glauben antwortet und so handelt, um die Vorsätze Gottes auszuführen und den Wandel seiner Kinder zu überwachen, ist sie nicht die Führerin des Glaubens, obwohl Gläubige, denen es an klarem Licht mangelt, es manchmal so auffassen. Der Glaube Moses wird darin gesehen, dass er, als er im Mannesalter war, alle Vorzüge der Stellung aufgab, in die Gott ihn durch seine Vorsehung gesetzt hatte. Die Vorsehung mag das geben, und oft tut sie das, was die Diener Gottes in vieler Hinsicht als Gefäße für ihr Werk gestaltet. Sie kann aber nicht ihre Kraft in dem Werke sein. Diese zwei Gesichtspunkte sollten nicht verwechselt werden. Sie gibt das, wenn es aufgegeben wird, von der Echtheit des Glaubens und von der in der Seele wirkenden Kraft Gottes zeugt. Dies wird gegeben, damit es aufgegeben werden mag. Dies ist ein Teil der Zubereitung. Dieser Glaube wirkte durch Zuneigungen, die ihn an Gott fesselten und folglich auch an das Volk Gottes in seiner Bedrängnis. Und er erwies sich nicht in mancherlei Hilfe und Erleichterungen, die er ihnen in seiner Stellung wohl hätte verschaffen können, sondern er veranlasste ihn, sich mit diesem Volke eins zu machen, weil es Gottes Volke war. Der Glaube hängt Gott an und schätzt das Band, das zwischen Gott und seinem Volk besteht, und will daran teilhaben. Deshalb denkt er nicht daran, von oben herab zu begünstigen, als ob die Welt über das Volk Gottes Gewalt hätte oder imstande wäre, ihnen zum Segen zu sein. Weil dies Glaube ist, empfindet er, dass Gott sein Volk liebt und dass sein Volk ihm teuer ist. Es sind die Seinigen auf Erden, und gerade durch die Liebe versetzt sich der Glaube in die Lage, in der sich sein Volk befindet. Das ist es, was Christus tat. Der Glaube folgt ihm nur in seiner Laufbahn der Liebe nach, wie groß die Entfernung, in der er wandelt, auch sein mag. Wie viele Gründe hätten Mose dazu bewegen können, in der Stellung, in der er sich befand, zu bleiben, und das sogar unter dem Vorwand, mehr für das Volk ausrichten zu können? Das würde aber bedeutet haben, sich auf die Macht des Pharaos zu stützen, anstatt das Band zwischen dem Volke und Gott anzuerkennen. Es könnte eine von der Welt gewährte Erleichterung ergeben haben, nicht aber eine durch Gott in seiner Liebe und Macht vollbrachte Errettung. Mose wäre viel Ungemach erspart geblieben. Er hätte aber seine wahre Herrlichkeit verloren. Dem Pharao wäre geschmeichelt und seine Gewalt über das Volk Gottes wäre anerkannt gewesen und Israel wäre in Gefangenschaft geblieben und hätte sich auf Pharao gestürzt, anstatt Gott in den kostbaren und sogar herrlichen Beziehungen seines Volkes mit ihm anzuerkennen. Gott wäre nicht verherrlicht worden. Doch alle menschliche Überlegung und eine jede mit den Wegen der Vorsehung verbundene Überlegung würde Mose dazu bewogen haben, in seiner Stellung zu bleiben. Der Glaube bewog ihn dazu, sie aufzugeben. Alles wäre wirklich verdorben gewesen. Dann machte sich Mose mit dem Volke Gottes eins. Vielleicht wurde er von einer gewissen natürlichen Tätigkeit und von den unbewussten Gewohnheiten einer Kraft, die nicht ganz und gar von oben war, begleitet. Es ist aber die erste Ergebenheit, auf die der Heilige Geist als die gute und wohlannehmbare Frucht des Glaubens hinweist. Siehe dazu auch Hebräer Kapitel 11, Verse 24 bis 26. Dies ist oft bei den Kindern Gottes der Fall. Treu in ihren Grundsätzen und Wünschen sind sie mit dem eigenen Ich und seiner Kraft nicht zu Ende. Das ist fürwahr immer der Fall, bis das Ich restlos gerichtet und erkannt und sozusagen von Christo verdrängt wird, so dass einfach der Wille Gottes getan wird. Die Welt ist aber immer stärker als die Kraft des Christen nach dem Fleische. Dieser Glaube hätte Gott aber völlig unterwürfig sein und seinen Ausgangspunkt in ihm allein und im Gehorsam dafür, wie der Herr oft handelt. Die Entfaltung der eifrigen Energie der Treue wird zugelassen. Das Werkzeug wird aber für den Augenblick beiseite gestellt, auf das der Dienst direkt und vollständig von Gott abhängen sollte. Sogar bei Jesu gab es etwas Ähnliches, außer dass es in ihm keine falsche Berechnung und keinen Irrtum gab, noch daraus herrührende Wege der Vorsehung, um ihn von diesen Dingen zu befreien. Die Vollkommenheit der inneren Lebenskraft handelte bei ihm stets in dem Bewusstsein dessen, wer sein Vater war. Und zugleich unterwarf er sich seinem Willen in den Umständen, in die er ihn sittlich gebracht hatte. Bei den Schriftgelehrten im Tempel erscheint der Herr aber als Sohn, und dann war er, Josef und Maria, bis zu dem von Gott festgesetzten Zeitpunkte und Wege untertan. In beiden Lagen war er gleicherweise vollkommen. Mose, furchtsam, sogar inmitten der Treue und von der Macht erschreckt, die ihm vielleicht unbewusst eine gewisse Gewohnheit verlieh, um energisch zu handeln, denn man fürchtet das, woraus man seine Kraft schöpft, und abgestoßen durch den Unglauben derer, zu denen ihn seine Liebe und seine Treue getrieben hatten, denn sie verstanden ihn nicht, floh in die Wüste. In Bezug auf die Tatsache selbst ist dies ein Vorbild vom Herrn Jesu, von dem Volk, das er liebte, verworfen. Zwischen diesem Vorbild und dem Josefs besteht ein Unterschied. Josef, als getötet, nimmt die Stellung Jesu ein, wie er zu Rechten des höchsten Thrones über die Nationen erhöht ist. Und schließlich empfängt er seine Brüder, von denen er abgesondert gewesen war. Seine Kinder sind für ihn ein Zeugnis seiner Segnung zu jener Zeit. Er nennt sie Manasse, denn Gott, sagt er, hat mich vergessen lassen, meine ganze Mühsal und das ganze Haus meines Vaters und Ephraim. Denn Gott hat mich fruchtbar gemacht in dem Lande meines Elends. Mose stellt uns Christum als von seinen Brüdern abgesondert dar. Und obwohl Zippora, wie auch das Weib Josefs, als ein Vorbild der Kirche gelten könnte, als die Braut des verworfenen Erretters, während der Zeit seiner Trennung von Israels, so werden doch, was sein Herz und seine Gefühle betrifft, die in den Namen, die er seinen eigenen Kindern gibt, zum Ausdruck kommen. Diese durch den Gedanken der Trennung vom Volke Israel beherrscht. Seine brüderlichen Zuneigungen sind dort. Seine Ruhe und sein Land sind dort. Überall sonst ist er ein Fremdling. Mose ist das Vorbild Jesu als des Befreiers Israels. Er nennt seinen Sohn Gershom, das heißt Fremdling, das selbst, denn sagte er, ein Fremdling bin ich geworden in fremdem Lande. Jephro stellt uns die Nationen dar, unter die Christus und seine Herrlichkeit getrieben wurden, als er von den Juden verworfen wurde. Endlich aber blickt Gott auf sein Volk, und er gibt ihr nicht nur den Glauben, der sich mit seinem Volk eins macht, sondern er entfaltet die Kraft, die sie errettet. Dieser Mose, der als Fürst und als Richter verworfen wurde, muss jetzt inmitten Israels und der Welt als ein Fürst und ein Erretter erscheinen. Stephanus gebrauchte diese zwei Beispiele, um die Gewissen des Synedriums ihrer ähnlichen und noch größeren Sünde im Falle Christi zu überführen. Der Mose scheinbar in der Macht seiner Feinde gelassen hatte, ohne seinen Glauben anzuerkennen, tut sich ihm nun kund, wo er allein ist, um ihn zu senden, Israel zu erretten und die Welt zu richten. Als praktische Lebensgeschichte betrachtet, ist dieses Entsenden Mose in die Wüste und sein langes Verweilen dort voller Unterweisung. Gott zeigt sich uns als der, der die Hoffnung des Fleisches vernichtet und seine Kraft demütigt. Aus dem adoptierten Sohne eines Königs macht er unter dem Schutz eines Fremdlings einen Hirten. Und dies 40 Jahre lang, bevor er das Werk Gottes unternehmen kann. Und zwar damit, dass das Werk ein Werk des Gehorsams und die Kraft Gottes sei. Die Hoffnung Moses und die Zuneigung seines Herzens mussten sich diese ganze lange Zeit abwartend verhalten. Keine menschliche Lösung war zu sehen. Gott aber war jetzt im Begriff, sich unter dem Namen Jehova zu offenbaren. Er war mit den Vätern unter dem Namen Gott der Allmächtige in Beziehung getreten. Das war es, was sie brauchten. Und dies war seine Herrlichkeit während ihrer Pilgrimschaft. Jetzt nimmt er einen Namen in Beziehung zu seinem Volke an, der eine beständige Beziehung zu ihnen bedeutet und in der er, da sie in ihm selbst aufgerichtet ist, in ihm, welcher derselbe ist gestern, heute und auf ewig, in Treue das vollbringt, was er in Gnade und in Verheißung begonnen hatte, indem er die ganze Zeit zeigte, was er in Langmut und in Heiligkeit in seiner Regierung inmitten seines Volkes ist. Für uns nennt er sich Vater, und er handelt uns gegenüber gemäß der Macht dieses gepriesenen Namens für unsere Seelen. Vergleiche dazu auch Matthäus Kapitel 5 und Johannes Kapitel 17. Sein Name im tausendjährigen Reich ist der Höchste. Siehe den interessanten Zusammenhang dreier dieser Namen im Psalm 91. Der Name Vater wird in den Psalmen nicht gefunden. Der Sohn hat ihn geoffenbart. Die anderen drei sind mit der Erde und mit der Regierung der Welt verbunden. Vater gibt uns bei Gott den Platz von Söhnen und stellt uns in dieselbe Beziehung zu Gott, in der Christus selbst bei ihm steht. Und wenn die Zeit kommt, sollen wir ihm gleich und Erben Gottes sein. Jehova ist aber nicht der erste Name, den er bei seinen Mitteilungen an sein Volk durch die Mittlerschaft Moses gebraucht. Zuerst stellt er sich als solcher dar, der sich um ihre Väter willen für sie interessiert, deren Gott er war. Er sagt ihnen, dass ihr Geschrei ihn erreicht hätte. Er hatte ihr Elend gesehen und er war herabgekommen, um sie zu befreien. Ein ergreifender Ausdruck der Gnade Gottes. Daraufhin sendet er Mose zu Pharao, um sie aus Ägypten heraufzuführen. Aber wehe, wenn sich die fleischliche Energie nicht mit dem Gehorsam vermischt und wenn nichts anderes als diese Energie da ist, dann ist es etwas Armseliges für das menschliche Herz. Die fleischliche Energie, mit der Mose den Ägypter erschlagen hatte, war jetzt weg. Und wo Gott Mose beruft, um der Errettung seines Volkes willen nach Ägypten zu gehen, da macht Mose Einwände. Daraufhin gibt Gott ein Zeichen, um zu zeigen, dass er mit ihm sein wird. Ein Zeichen aber, das sich erst nach dem Gehorsam Moses erfüllen sollte und das ihn kräftigen und dessen er sich erfreuen sollte, wenn er gehorcht haben würde. Mose macht noch immer Schwierigkeiten, auf die Gott in Gnade antwortet, bis diese Schwierigkeiten nicht mehr Schwachheit sind, sondern eher zum Wirken seines Eigenwillens im Unglauben werden. Dazu neigt nämlich Nachsicht bei Schwachheit. Bei der Sendung, die Gott dem Mose anvertraut, tut er seinen Namen Ich bin kund. Gleichzeitig aber, während er kundtut, dass er ist, der er ist, nimmt er für immer als seinen Namen auf Erden den Namen des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs an. Ein wichtiger Grundsatz in Bezug auf die Wege Gottes. Ich bin ist sein eigener, eigentlicher Name, wenn er sich offenbart. In Bezug aber auf seine Regierung der Erde oder auf seine Beziehung zu ihr ist sein Name, das heißt der, unter dem alle Geschlechter seiner gedenken sollen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dies gab Israel, jetzt unter diesem Namen von Gott besucht und aufgenommen, einen außerordentlichen Platz. In Abraham hatte Gott erstmalig einen herausgerufen. Als Ersten gab er ihm Verheißungen. Er war der Erste, der öffentlich berufen wurde, sich von der Welt abzusondern, so dass Gott sich sein Gott nannte. Er nennt sich niemals der Gott Abels oder Noahs, obwohl er natürlich im allgemeinen Sinne der Gott eines jeden Heiligen ist. Der Glaube selbst wird hier erstmalig als der Weg der Gerechtigkeit bezeichnet. Beim Richten der Schlange hatte Gott in Eden den endgültigen Sieg des verheißenen Samens angekündigt. In Abel hatte er gezeigt, was eine wohlannehmbare Opfergabe von einem Sünder war. Nicht die Früchte seiner Mühe unter Gericht, sondern das Blut, das die Gnade Gottes ihm gegeben hatte und das in seiner Not entsprach. Das begründete eine Gerechtigkeit, in welcher der stand, der durch das dargebrachte Opfer zu Gott kam und vor der er selbst ein Zeugnis hatte und die durch seine Opfergabe, das heißt durch Christum selbst, gemessen wurde. Man beachte in Hebräer Kapitel 11, dass es sich nicht um die göttliche Gabe des Christus für uns handelt, sondern darum, dass man im Glauben durch ihn zu Gott kommt. Auch sehen wir einen klaren und absoluten Sieg über den Tod und ein Entrücken von der Erde weg, da Gott ihn nah. In Noah ist es die Errettung durch Gericht, als die Welt gerichtet wurde. Dann begann eine neue Welt und ein Aufheben des Fluches der Erde durch den lieblichen Geruch des Opfers, und es wurde ein Bund errichtet, um sie vor irgendeiner zukünftigen Vernichtung durch Wasser zu bewahren. Nach dem Gericht über Babel haben wir aber in Abraham einen, der aus der Welt, die jetzt anderen Göttern huldigt, herausgerufen und in eine abgesonderte und unmittelbare Beziehung zu Gott gebracht wird. Und es werden ihm Verheißungen gegeben, eine Person dazu berufen, der Gegenstand und der Bewahrer der Verheißungen Gottes zu sein. Es gab ihm einen ganz besonderen Platz. War sein Gott. Als Erbe der Verheißungen hatte er einen von der ganzen Welt abgesonderten Platz bei ihm. Er ist die Wurzel aller Erben der Verheißungen. Christus selbst kommt als Same Abrahams, der auch der Vater aller Treuen in Bezug auf die Erde ist. Israel ist die verheißene Nation unter diesem Titel. Was die Erwählung betrifft, sind sie Geliebte um der Väter willen. Folglich würde Gott sie jetzt in diesem Namen als seinem ewigen Gedächtnis erretten. Gleichzeitig sagt Gott voraus, dass Pharao das Volk nicht ziehen lassen würde. Er nimmt aber deutlich den Boden seiner Autorität und seiner Rechte auf das Volk ein und seiner rechtmäßigen Forderung an Pharao, dass er sie anzuerkennen hat. Auf seine Weigerung hin, dies zu tun, würde er durch die Macht Gottes gerichtet werden. Mose erhebt immer noch Einwände und Gott gibt ihm wieder Zeichen, bemerkenswerte Zeichen. Die zwei ersten scheinen mir in ihrer Art Vorbilder zu sein. Das erste von der Sünde und ihrer Heilung. Das zweite von der Macht, die satanisch geworden ist, zurückgenommen und zum Stabe Gottes wird. Und sie stellt dann das dar, was erfrischt, was von Gott kommt und was Gericht und Tod geworden war. Wir müssen hier aber den Unterschied beachten zwischen dem, was Mose gegeben wurde und dem, was in Ägypten geschah. Hier in den zwei persönlichen Zeichen ist erstens Wiederherstellung, der Aussatz wird geheilt, und dann wird die Macht, vor der Mose floh, zum Stabe Gottes in seiner Hand. Dass das Wasser zu Blut wird, ist einfach Gericht. In Ägypten wurde das Erste nicht gefunden. Er handelte dort für Gott. Es gab aber eine viel weitere Entfaltung der letzten beiden Zeichen. Die persönliche Heilung, das heißt die Beseitigung der Sünde, gab es überhaupt nicht. Aber Macht vernichtet alle Entfaltung der satanischen Macht völlig. Und die angebetete Quelle des Reichtums für das Fleisch und die Welt wurde für sie zum Tod und Gericht. Mose aber weigerte sich immer noch und der Zorn Jehovas entbrannte wieder ihm. Doch handelt er in Gnade, doch auf eine für Mose demütigende Weise, dem er nun Aaron, seinen Bruder, zugesellt, den er schon dazu vorbereitet hatte und der ihm aus Ägypten entgegenkam. Denn die Torheit seiner Kinder, während sie zu ihrer Schande und zu ihrem Verlust gereicht, führt zu der Erfüllung der Vorsätze Gottes. Welche Art die Macht des Erretters auch sein mag, es ist erforderlich, dass die Beschneidung bei dem gefunden werde, der sich für die Errettung interessiert und der als Werkzeug der Errettung gebraucht wird. Denn der Heiland Gott ist ein Gott der Heiligkeit. Es geschieht in Heiligkeit und indem die Sünde gerichtet wird, dass er errettet. Und da er in Heiligkeit handelt, duldet er keine Sünde in denen, die Mitarbeiter für ihn sind, mit denen er in Berührung ist, denn er kommt im Gericht von seinem Platze hervor. Für uns handelt es sich darum, der Sünde tot zu sein, um die wahre Beschneidung. Unser Mose ist ein Blutehemann, der gegenüber, die es mit ihm zu tun hat. Im Kampf wider Satan kann Gott das Fleisch nicht gebrauchen. Er kann es selbst nicht dulden, denn er ist an seinem Platz zu Gericht. Auch Satan möchte Macht über das Fleisch haben, und zwar zu Recht. Deshalb tötet es Gott selbst, und dies ist für uns auf dem Kreuze getan worden, wo der, welcher Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht worden ist. Vergleiche dazu Römer Kapitel 8, Vers 3. Und es ist sein Wille, dass dies auch in uns vollbracht werde. Dies ist von denen wahr, die die Versammlung ausmachen. Sie können sich für tot halten. Wir tragen stets das Sterben des Herrn Jesu am Leibe umher. In Kolosser Kapitel 3 finden wir das Urteil Gottes über den, in dem Christus ist. Vergleiche dazu Römer Kapitel 8, Vers 10. In Römer Kapitel 6 betrachtet es der Glaube so. Im 2. Korintherbrief Kapitel 4 wird es praktisch verwirklicht. Gott prüft den Glauben, um die Seele in ihm zu festigen. Siehe dazu auch den 2. Korintherbrief Kapitel 1 und 4. In einer Weise wird es beim Gericht am letzten Tage augenscheinlicher wahr sein, wo der Herr mit allem Fleisch rechnen wird und wo er sich mit denen eins machen wird, die geistlich an der Gemeinschaft der Leiden Christi nicht teilgenommen haben, was der Platz des Christen ist. Gott wird Jerusalem durch den Geist des Feuers reinigen.